Liebe Gemeinde, jeder gute Roman lebt von der Spannung. Und die Spannung in einem Roman entsteht in der Regel dadurch, dass eine Hauptfigur, also der Protagonist, wenn man so will, von einem Gegenspieler daran gehindert wird, sein Ziel zu erreichen. Das ist die übliche Struktur. Die Wirklichkeit ist aber meistens noch spannender als jeder Roman. Und deshalb konfrontiert uns die Bibel, die bestimmt das realistischste Buch der Welt ist, das wirklichkeitsgetreueste Buch, das man sich auch nur denken kann. Deshalb konfrontiert uns die Bibel immer wieder mit solchen Gegenpolen. Himmel und Hölle, Gott und Satan, Leben und Tod, Licht und Finsternis, Vergebung und Schuld, Heil und Verdammnis. Das sind nur einige Gegensatzpaare, die uns in der Bibel begegnen. Und auch in unserem großen Predigttext heute Morgen begegnen wir auf Schritt und Tritt einem solchen Gegensatz. Hier die Gemeinde und da die Welt. Man könnte auch sagen, hier Gottes Leute, die ihm folgen, und dort alle übrigen, die sich nicht dem Gott der Bibel anvertraut haben. Und zu diesem Thema gibt es viele Stellen in der Bibel. Und dabei beschreibt Gottes Wort das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt durchaus differenziert. Nicht schwarz-weiß. Geht hin in alle Welt, sagt Jesus zu seinen Jüngern, und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. So sehr hat Gott die Welt geliebt, steht in Johannes 3, Vers 16. Da steht im Griechischen das Wort Kosmos. So sehr hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen Sohn für sie dahingab, damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren werden. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2 schreibt Johannes: Christus ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Die Bibel redet aber auch deutlich von einem Spannungsverhältnis zwischen Gemeinde und Welt. Jesus sagt etwa: In der Welt habt ihr Angst, Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, ihr Christen. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und als Jesus seine Jünger in die Welt schickt, da bereitet er sie vor und sagt: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist die Welt auch. Und darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Matthäus 10. Und Paulus warnt die Christen: Stellt euch nicht dieser Welt gleich als Christen, sondern lasst euch von Gott verändern in eurem Wesen durch die Erneuerung eures Denkens. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Seht euch vor. Grenzt euch ab. Der lebendige Gott fordert die Gemeinde also zu beidem heraus. Wir sollen uns dieser Welt liebevoll zuwenden mit der Botschaft von Jesus. Und wir sollen uns von dieser Welt konsequent unterscheiden und uns nicht ihren Maßstäben anpassen. Paulus hat einmal gesagt, wir sind in der Welt. Also wir schweben noch nicht auf Wolke 7. Aber wir sind nicht von der Welt. Wir haben hier nicht unsere Heimat. Und in dieser Spannung erlebt die Gemeinde dann immer wieder den Widerstand seitens der Welt, dass wir angegriffen werden, weil wir uns nicht einfügen in das Schema dieser Welt. Aber die Gemeinde lebt zugleich unter der Verheißung: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5. Und für jeden Einzelnen von uns ist das darum lebensentscheidend, dass ich weiß, auf welcher Seite ich stehe, ich persönlich. Gehöre ich zur Gemeinde Jesu oder gehöre ich noch zur Welt? Entweder oder, beides gleichzeitig geht nicht. Jakobus 4 sagt: Wer der Welt Freund sein will, wird was sein? Gottes Feind. Bin ich der Welt Freund und Gottes Feind? Das heißt, nicht wer freundlich zur Welt ist, wird Gottes Feind sein. Wir sollen freundlich zur Welt sein. Aber das heißt, wer seine Ziele an der Welt ausrichtet, wen die Welt wichtiger ist als Gott, wen dieses vergängliche Leben mehr packt und wem das wichtiger ist als das ewige Leben, der wird Gottes Feind sein, der wird nicht mit Gott versöhnt sein. Und Jesus hat einmal gesagt, was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und auch Schaden nähme an seiner Seele, doch nicht in seinem Herzen mit Gott versöhnt wäre und an ihm hängen als seinem Herrn. Und darum, liebe Zuhörer, muss ich das rechtzeitig klären, wohin ich gehöre. Bin ich Teil der Gemeinde oder gehöre ich zur Welt? Da gibt's keine dritte Zone. Und Teil der Gemeinde werde ich nur dadurch, dass ich persönlich zu Jesus komme. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Der Jesus hat einmal gesagt, kommt herein durch die enge Pforte. Matthäus 7, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte. Und diese enge Pforte, das ist nicht eine Institution, diese enge Pforte ist nicht ein Verein, diese enge Pforte, das ist nicht eine Kirche, eine Gemeinde, eine fromme Truppe, sondern diese Pforte, durch die wir hineingehen, ist eine Person. Es ist der Herr Jesus selbst, dass ich mich zu ihm bekehre, dass ich mich an ihn hänge, dass ich zugebe, ich brauche dich, Jesus, als meinen Erlöser. Ich bin davon abhängig, dass du für meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Und ich gebe zu, dass ich ohne deine Rettung und Vergebung verloren wäre für Zeit und Ewigkeit. Das ist die Pforte, er allein. Er in seiner Person geht ein durch die enge Pforte. Und in dem Sinne hat der Herr Jesus dann auch das gesagt, was wir eben nochmal im Zusammenhang der Taufe zitiert haben. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, das ist das entscheidende Kriterium. Das heißt, wer nicht durch die Pforte gegangen ist, wer nicht in einer persönlichen Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus Christus lebt, der wird verdammt werden. Der wird auf ewig in der Hölle sein, heißt das. Und darum muss jeder Einzelne von uns wissen, wohin er gehört und wovon er lebt. Gehörst du noch zur Welt oder lebst du schon mit Jesus? Das ist wichtig für den Einzelnen zu wissen, aber es ist nun auch wichtig für die Gemeinde. Für uns als Gemeinde, dass wir uns immer wieder mit unserem Verhältnis zur Welt auseinandersetzen, damit wir richtig mit der Welt umgehen können. Wir sollen uns nicht anpassen und nicht mit der Welt vermischen. Aber wir sollen der Welt auch das geben, was wir ihr als Gemeinde zu geben haben und was nur wir als Gemeinde ihr geben können. Und bei dieser Klärung will uns unser Predigttext helfen, mit dem wir heute und nächsten Sonntag, dieser Text kommt also zweimal dran, zumindest das Kapitel 24, unsere Predigtreihe zur Apostelgeschichte fortsetzen. Ich wollte das alles in einer Predigt eigentlich behandeln und als ich dann am Vorbereiten war, habe ich gemerkt, das geht nicht. Dann kommen die nicht zum Mittagessen und das kannst du nicht riskieren. Deswegen habe ich mich dann unterwegs gewissermaßen entschlossen, auf dem Weg der Predigtvorbereitung das Ganze in zwei Teile aufzuteilen. Und ich denke, das wird auch sich vom Text her gut ergeben. Es ist wieder mein langer Bericht, aber er ist von Anfang bis Ende spannend zu lesen. Werden Sie auch merken, wenn Sie den zu Hause nochmal durchlesen. Dieser Bericht erinnert mich an eine Ellipse. Ich habe extra im Lexikon nochmal nachgeguckt. Ellipse, das ist eine geschlossene, ebene Kurve, heißt es im Fachjargon. Man könnte auch etwas profaner sagen, es ist eine Ellipse wie ein zusammengedrückter Kreis. Die Mathematiker hören jetzt bitte mal weg. Und wie eine Ellipse zwei Hauptscheitelpunkte hat, so kreist auch dieser Text um diese beiden Hauptscheitelpunkte. Welt auf der einen Seite und Gemeinde Jesu Christi auf der anderen. Werden Sie gleich sehen. Auf der Seite der Welt handeln Felix, der römische Gouverneur, seine Frau Drusilla und einige Vertreter des Sanhedrins, das ist die oberste jüdische Religionsbehörde. Und auf der Seite der Gemeinde handelt Paulus. Paulus steht da zunächst mal scheinbar ziemlich allein. Aber das ist nur menschlich gesprochen. Gott ist bei ihm. Und in diesem Drama zwischen Gemeinde und Welt, da zeigt uns Lukas zwei Bewegungen. Er zeigt einmal, wie die Welt den Christen begegnet. Das ist die eine Bewegung, wie die Welt den Christen begegnet. Und er zeigt zum anderen, wie die Christen der Welt begegnen sollen. Das sind die beiden Scheitelpunkte der Ellipse. Wie die Welt uns begegnet und wie wir der Welt begegnen sollen. Und genau um diese beiden Schwerpunkte wird unsere Predigt kreisen. Heute geht es um die Frage, wie die Welt den Christen begegnet. Und am kommenden Sonntag dann um den zweiten Punkt, wie wir als Christen der Welt begegnen sollen. Und jetzt gehen wir sofort in die Einzelheiten. Sehen Sie bitte ganz genau hin, Lukas malt das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt nicht schwarz-weiß, sondern er mutet uns ein differenziertes Bild zu. Noch befinden wir uns ja in Jerusalem. Wir hatten bereits gesehen, wie Paulus dort von seinen eigenen jüdischen Landsleuten und Volksgenossen bedroht und gekidnappt worden ist. Ausgerechnet die römische Besatzungsarmee hat ihm mehrfach das Leben gerettet, haben wir immer wieder gesehen, und hat dem Apostel immer wieder aus den Händen eines wütenden Mobs herausgerettet, herausgerissen manchmal geradezu. Und der Vorwurf seiner jüdischen Brüder ist so absurd wie bedrohlich. Paulus habe den Tempel geschändet und das Judentum verunglimpft. Ausgerechnet Paulus, stellen Sie sich das mal vor, diesen Vorwurf, absurd. Und letzten Sonntag haben wir miterlebt, wie Paulus sich vor dem höchsten religiösen Gremium seines eigenen Volkes verantwortet. Die dabei waren, erinnern sich bestimmt noch, wie er die Vorwürfe dort entkräftet hat, haben wir alles mitgesehen. Und einige Schriftgelehrte, die Pharisäer, hatten danach sogar Partei für ihn ergriffen. Nicht aber die Mehrheitsfraktion der Sadduzäer, die fordern weiterhin seinen Kopf. Sie heizen die Stimmung kräftig an. Und der römische Stadtkommandant von Jerusalem, Claudius Lysias, hat alle Hände voll zu tun, um den Paulus noch einmal in Sicherheit zu bringen. Schließlich wollen die Römer das Gesetz des Handelns ja nicht aus den Händen geben. Sie wollen das Gesetz des Handelns nicht der Straße überlassen dort in Jerusalem. Und so retten sie Paulus immer wieder aus den Fängen der Häscher. Aber das Pflaster Jerusalems ist für den Apostel inzwischen zu heiß geworden. Pläne für ein Attentat machen die Runde. Ein Mordanschlag ist offensichtlich gegen ihn in Planung. Schon bald. Und deshalb trifft der Stadtkommandant Lysias die Entscheidung, den Paulus in einer Nacht- und Nebelaktion nach Caesarea am Meer zu verfrachten. Das liegt etwa 100 Kilometer nordwestlich von Jerusalem dort am Meer. Dort residiert der römische Gouverneur Felix, also der Vorgesetzte von Lysias, wenn Sie so wollen. Und Lysias denkt sich, da soll sich der Vorgesetzte mal um diesen juristisch heiklen Fall selbst kümmern. Bevor ich mir die Hände dran verbrenne, soll er sie sich lieber dran verbrennen. Und er will nicht, dass Paulus in seinem Verantwortungsbereich umgebracht wird. Und damit sind wir mitten in Apostelgeschichte 23, ab Vers 25. Und ich darf Sie bitten, das auf Ihrem Zettel aufzusuchen. Wir steigen jetzt mitten in diesen Text ein. Da schreibt nämlich der Lysias einen Begleitbrief an den Gouverneur Felix. Und er schrieb einen Brief, der lautete: Claudius Lysias, dem edlen Statthalter Felix, Gruß zuvor. Diesen Mann, also Paulus, hatten die Juden ergriffen und wollten ihn töten. Da kam ich mit Soldaten dazu und entriss ihnen den und erfuhr, dass er ein römischer Bürger ist. Da ich aber erkunden wollte, weshalb sie ihn verklagten, führte ich ihn hinunter vor ihren Hohen Rat. Da fand ich, dass er beschuldigt wird wegen Fragen ihres Gesetzes, also eine theologische Frage, aber keine Anklage gegen sich hat, auf die Tod oder Gefängnis steht. Und als vor mich kam, dass ein Anschlag gegen den Mann geplant sei, sandte ich ihn sogleich zu dir und wies auch die Kläger an, vor dir zu sagen, was sie gegen ihn hätten. Lysias wird froh gewesen sein, als er seine Truppe und Paulus und den Brief verabschiedet hatte. Hat er ihm vielleicht fröhlich hinterhergewunken und hat gesagt, so, jetzt seht man zu. Jetzt lag der schwarze Peter bei seinem Vorgesetzten in Caesarea und in Jerusalem würde sich die Lage wieder beruhigen. Übrigens, der Brief, den er mitgeschickt hat, entspricht im Wesentlichen den Tatsachen. Alle, die den Vorgang bis hierhin verfolgt haben, werden das bestätigen. Nur an einigen Stellen hat Lysias sein eigenes Verhalten leicht geschönt dargestellt. Ist auch typisch. Lukas, wo hat er den Brief hergehabt? Möglicherweise hat er ihn später als Dokument abschreiben können. Sicherlich ist der Brief in den Verhandlungen nochmal zur Sprache gekommen. Also Lukas hatte gute Möglichkeiten, an diesen Text nochmal heranzukommen und ihn zu dokumentieren. Und so liegt er uns hier interessanterweise in dieser Apostelgeschichte vor. Und dieser Brief erweckt den Anschein, das ist so ein bisschen die leichte Manipulation, als habe Lysias sofort festgestellt, dass Paulus römischer Bürger ist. Aber Sie erinnern sich, hat er ja gar nicht. Hat er in Wirklichkeit erst etwas später herausbekommen, nachdem er den Paulus schon fast falsch hätte behandeln lassen. Es wird diskret verschwiegen in diesem Brief, dass Paulus zunächst widerrechtlich gefesselt um ein Haar geprügelt worden wäre, was man nicht durfte, weil er ja römisches Bürgerrecht hatte. Und insgesamt stellt Lysias sich hier als souveränen Entscheider dar. Ja, 9-mal taucht das Wort Ich auf. Ich habe dies und jenes getan. Also Lysias stellt sich als den großen Macher dar, denn die Situation jederzeit im Griff hatte. Das war nicht ganz so. Aber immerhin klappt die Überführung nach Jerusalem nun reibungslos. Vers 31 geht's weiter. Die Soldaten nahmen Paulus, wie ihm befohlen war, und führten ihn in der Nacht nach Antipatris. Am nächsten Tag aber ließen sie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Burg zurück. Er hatte ja da einen ganz großen Begleittross von Soldaten um sich herum. Als aber jene nach Caesarea kamen, übergaben sie den Brief dem Statthalter und führten ihn auch Paulus vor. Als der Statthalter den Brief gelesen hatte, fragte er, aus welchem Land er sei. Und als er erfuhr, dass er aus Silizien sei, sprach er, ich will dich verhören, wenn deine Ankläger auch da sind. Und er ließ ihn in Gewahrsam halten im Palast des Herodes. Das Vorgehen von Felix entspricht im weitesten Sinne dem üblichen römischen Recht. 5 Tage später stehen nun die Ankläger des Paulus dort in Caesarea wieder auf der Matte. Die haben wirklich nicht locker gelassen, die Hohenpriester. Sie haben einen professionellen Anwalt mitgebracht, Tertullus. Der soll nun ihre Vorwürfe gegen Paulus nochmal vortragen und so richtig rhetorisch schön verstärken. Das ist ein Profi, wie Sie gleich sehen werden. Der Vertreter der Anklage erhält als erstes das Wort. Und er feuert eine Salve von Vorwürfen gegen den Apostel ab. Nach 5 Tagen kam der hohe Priester Hananias mit einigen Ältesten und dem Anwalt Tertullus herab. Und die erschienen vor dem Statthalter gegen Paulus. Kapitel 24, Vers 1. Als der aber herbeigerufen worden war, fing Tertullus, also das ist der Anwalt, an, ihn anzuklagen und sprach, dass wir in großem Frieden leben unter dir und dass diesem Volk viele Wohltaten widerfahren sind. Durch deine Fürsorge, edelster Felix, das erkennen wir alle Zeit und überall mit aller Dankbarkeit an. Damit ich dich aber nicht zu lange aufhalte, bitte ich dich, du wollest uns kurz anhören in deiner Güte. Das trieft richtig. Das ist hochinteressant. Tertullus beginnt seine Rede mit einer, das war damals üblich, mit einer sogenannten Captatio Benevolentiae, also auf Deutsch, er schmiert dem Felix Honig ums Maul, um dessen Sympathie und Gunst für sein Anliegen zu gewinnen. Er versucht also, sein Wohlwollen gewissermaßen zu erringen. Und Tertullus erklärt gleich am Anfang, ja, dass man die kostbare Zeit des Gouverneurs nicht länger als unbedingt nötig beanspruchen würde. Das macht sich auch immer gut. Und dann kommt diese Lobeshymne. Du hast uns so viele Wohltaten erwiesen und das ganze jüdische Volk ist dir dankbar. Wissen Sie, wäre Felix weniger eitel gewesen, dann hätte er diese Lobhudelei als beißende Ironie auffassen müssen. Beißende Ironie. In Wirklichkeit, und das wussten die meisten Zeitgenossen, stand der Name Felix nicht für Frieden und Wohltaten, sondern für Brutalität und Einschüchterung. Das war sein Geschäft und das war sein Ruf. Und die wirkliche Empfindung der jüdischen Bevölkerung gegenüber diesem Besatzungschef war nicht überschäumende Dankbarkeit, sondern übermäßige Angst und Abscheu. Offensichtlich war der Charakter des Felix nicht mitgewachsen mit seiner Macht. Das ist ja manchmal so. Er war ein typischer Emporkömmling, er hatte eine rasante Karriere vom Tellerwäscher zum Gouverneur hingelegt, also genau gesagt vom Sklaven zum Gouverneur. Da kann man wirklich sagen, Nomen est Omen, er hieß Felix, das bedeutet der Glückliche. Glück hat er gehabt. Entscheidend für seinen Aufstieg war die Fürsprache seines Bruders Pallas. Und dieser Pallas war ein Günstling des römischen Herrschers Claudius. Der hatte also gesagt, lass meinen Bruder da mal ran. Und so hat er diesen Posten bekommen. Und der römische Historiker Tacitus hat das Image von Felix so beschrieben, mit einem interessanten Satz. Er hat gesagt, Felix verwaltete die Macht eines Königs mit dem Geist eines Sklaven. Das kann man sich ja von manchem sagen. Er verwaltete die Macht eines Königs mit dem Geist, mit der inneren Haltung eines Sklaven. Er muss sehr brutal gewesen sein. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, erzählt einmal, dass Felix einen selbsternannten Ratgeber ermordet hatte, weil ihm der mit seinen nicht enden wollenden Ratschlägen auf die Nerven gegangen war. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemandem zu viele Ratschläge geben. Und diesen Felix, wollten nun die Vertreter des Sanhedrins, also der obersten jüdischen Religionsbehörde, gegen Paulus aufhetzen. Und der Anwalt, Tertullus, er versucht es mit einer dreifachen Anklage, Vers 5. Er sagt zunächst, wir haben erkannt, dass dieser Mann schädlich ist. Da steht wörtlich, er ist eine Pestbeule, würden wir vielleicht sagen. Dass er schädlich ist und dass er Aufruhr erregt. Also Paulus ist ein Aufrührer, er stiftet an zum Aufstand. Das ist für die Römer immer sehr heikel gewesen, weil sie das um jeden Preis vermeiden wollten. Und dann der zweite Vorwurf, er ist ein Anführer der Nazarener-Sekte. Also er ist so eine Art Sektenguru von dieser Jesus-Truppe. Und er lehrt da Dinge, die wir bisher noch nicht kannten. Also Aufrührer, Anführer einer Sekte und er ist, Vers 6a, ein Tempelschänder. Er hat auch versucht, dem Tempel zu entweihen. Tempelschänder, das war der Vorwurf, er hätte angeblich einen Heiden in den Tempelbereich mitgenommen. Das war eine reine Verleumdung. Das war niemals passiert. Das konnten sie ihm auch nicht nachweisen. Aber es wurde immer wiederholt, dieser Vorwurf, und man dachte, irgendwann glauben die es mal. Und dieser Vorwurf mit der Tempelschändung konnte deshalb besonders gefährlich werden, weil die Juden in Tempelangelegenheiten weitgehend autonom entscheiden durften. Hier haben sie also gehofft, möglicherweise ohne die römische Hilfe, den Paulus doch um die Ecke bringen zu dürfen. Das war die Situation. Und insgesamt hat Lukas hier wahrscheinlich eine Zusammenfassung dieser Rede des Tertullus gegeben. Und Paulus wird sich dann, und das sehen wir nächsten Sonntag, Punkt für Punkt mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen. Er wird das ganz interessant Punkt für Punkt entkräften. Schauen wir uns nächsten Sonntag an. Und am Ende wird Felix sich dann den jüdischen Anklägern nicht beugen, aber er wird auch dem Angeklagten nicht ganz zu seinem Recht verhelfen. Und es wird dann so ausgehen, wie wir in Vers 22 folgende sehen, wenn Sie sich das anschauen. Felix aber zog die Sache hin, denn er wusste recht gut um diese Lehre, also um diese christliche Lehre. Und er sprach, wenn der Oberst Lysias herabkommt, so will ich eure Sachen entscheiden. Er befahl aber dem Hauptmann, Paulus gefangen zu halten, doch in leichtem Gewahrsam und niemandem von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Also Paulus durfte unbesehen Besuch empfangen dort in einem relativ freien Untersuchungsvollzug. Insgesamt werden ihm also ordentliche Haftbedingungen gewährt. Sie müssen wissen, es gab im römischen Recht unterschiedliche Grade von Gefängnisstrafen. Und was hier für Paulus galt, das nannte man im römischen Recht custodia libera. Also ein relativ freier Vollzug, wenn man so sagt. Eine relativ komfortable Einkerkerung. Paulus stand unter Beobachtung, aber er durfte jederzeit Besuch empfangen. Und zu diesen Besuchern, und das ist interessant, gehörte auch Felix selbst. Und Felix, als er Paulus besucht, und das müssen Sie sich mal klar machen, der wurde dabei wahrscheinlich von zwei ganz verschiedenen Motiven geleitet. Sehen Sie bitte Vers 24. Da heißt es nämlich, nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Jesus Christus. Das war das eine Motiv. Er wollte mehr wissen. Und er hatte dann noch ein zweites Motiv in Vers 26. Er hoffte aber nebenbei auch, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen. Also er hoffte auf Bestechungssummen. Zu sagen, na, wenn ich oft genug hingehe, dann rückt er irgendwann mal einen kleinen Umschlag heraus. Und dann kann man ja sehen, ob nicht dir das ganze Verfahren sich eventuell noch etwas beschleunigen lässt. Waren so gemischte Motive bei diesem Mann. Und jetzt wollen wir das zusammenfassen. Liebe Gemeinde, so eindeutig und so einzigartig diese Situation in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts war, ganz speziell bezogen auf Paulus. Wir erkennen doch einige typische Verhaltensmuster hier, wie die Welt den Christen begegnet. Und die wollen wir jetzt festhalten. Erstens, teilweise fair. Die Welt begegnet den Christen teilweise fair. Gleich zu Beginn erzählt ja Lukas, wie der römische Stadtkommandant Paulus mit Begleitschutz auf Staatskosten nach Caesarea schickt. Und Sie müssen mal überlegen, das ist das vierte Mal, dass die Römer dem Paulus den Hals retten. Das vierte Mal. Zum ersten Mal Kapitel 21, 32 folgende, dann Kapitel 22, 23 folgende, dann Kapitel 23, 10 und dann Kapitel 23, eben diese Verse, die wir gelesen haben heute. Viermal. Klar, das geschah nicht aus reiner römischer Nächstenliebe, sondern auch im wohlverstandenen eigenen Interesse. Die wollten auch Ruhe haben in ihrem Laden. Und sie wollten beweisen, dass sie die Kontrolle ausüben. Und die Gouverneure wollten immer keinen Ärger haben mit Rom. Und Rom guckt immer sehr argwöhnisch, wenn es irgendwelche Unruhen in den Provinzen gab. Okay, auch eigenes Interesse dabei. Aber es war fair. Es war auch fair, dass sie die Haftbedingungen für Paulus human gestaltet haben. Das war fair. Und es war fair, dass sie dem Paulus die Möglichkeit eines geordneten Verfahrens gegeben haben. Wir werden nächsten Sonntag sehen, dass er in großer Breite seine Argumentation dort entfalten konnte und niemand durfte ihm dazwischenreden. Das war fair. Das römische Recht griff an vielen Stellen. Und Sie müssen bedenken, diese Fairness ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, was für ein fragwürdiger Charakter dieser Felix war. Und trotzdem hat das römische System so viel Stabilität bewirkt, dass selbst so ein schiefer Charakter wie der noch für ein einigermaßen faires Verfahren sorgte. Das ist auffällig. Das gehört auch zum Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt. Und diese Linie haben wir in der Darstellung der Apostelgeschichte bisher immer wieder gefunden. Das Vergehen, das Vorgehen, nicht das Vergehen, sondern das Vorgehen der römischen Behörden gegenüber der christlichen Gemeinde ist in vielen Situationen ordnungsgemäß. Es ist berechenbar. Und es ist einigermaßen korrekt, teilweise fair. Es ist für uns Christen immer ein Grund, liebe Geschwister, unserem Herrn zu danken, wenn er uns noch in solchen geordneten Strukturen leben lässt. Lasst uns das nicht unterschätzen. Lasst uns dankbar dafür sein. Lasst uns auch wachsam sein. Und alles tun, was uns möglich ist, dass diese Strukturen erhalten bleiben. Als Christen sollen wir einerseits natürlich den Staat kritisch beobachten. Und ihn immer wieder an den Maßstäben von Gottes Wort messen. Das tun wir auch. Und Sie hören auch von dieser Kanzel genug Staatskritisches. Aber andererseits, und das gilt eben auch, sollen wir dankbar sein für alle gute Ordnung, die uns dieser Staat bietet. Und darum betet Paulus auch in 1. Timotheus 2 für ein ruhiges und stilles Leben. Nicht damit die Christen sich ausruhen und am Kamin die Füße hochlegen, sondern damit wir die Zeit nutzen können, um zu missionieren, bittet Paulus für ein ruhiges und stilles Leben. Ich denke noch an die Situation, wo die Polizei kam und uns geholfen hat, den Hörsaal zu räumen, im Zusammenhang dieser Forumsveranstaltung über Schöpfung und Evolution. Da hat uns der Staat geholfen. Das war fair. Und er hat nicht zugelassen, dass unsere Veranstaltung mit Gewalt unmöglich gemacht wurde. Das war fair vom Staat, der mit Steuergeld die Polizei geschickt hat. Dass die Verwaltung der Uni dann im Forum keine weiteren Räume mehr vermietet und manche Vorgänge in der Öffentlichkeit schief dargestellt hat, das war unfair. Sie sehen, es ist da immer diese Ambivalenz, es ist beides. Also teilweise fair, halten wir fest. Ähnlich hat es auch Paulus erlebt. Trotz aller römischen Rechtssicherheit, es war andererseits nicht fair, dass man ihn im Gefängnis belassen hat und es war schon gar nicht fair, wie der Prozess von Felix 2 Jahre lang verschleppt wurde. Das sehen Sie am Ende nochmal in Vers 27. Als aber 2 Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Obwohl er genau wusste, dass er unschuldig war. Das war nicht fair. So weit reichten sein Rechtsbewusstsein und sein Mut auch nicht. Also teilweise fair begegnet die Welt den Christen, aber dann auch wieder gemein. Und das ist das Zweite, was wir festhalten, wie die Welt den Christen begegnet, teilweise gemein. Teilweise auch gemeingefährlich, wenn wir an die verfolgten Christen denken. Überlegen Sie mal, wie die jüdischen Behörden hier ihren Landsmann verfolgen und mit falschen Vorwürfen verdächtigen. Das ist gemein, unfair. Und wie sie die Wahrheit frisiert und ihre Argumente gegen Paulus zurechtgebogen haben, damit sie ihn an den Kanthaken bekommen. Das war gemein. Teilweise gemein. Und schon damals hat Paulus erfahren, was sich bis heute tausendfach wiederholt hat. Wenn Menschen ein religiöses Anliegen verfolgen, und in diesem Fall war das der Sanhedrin, also diese jüdische Religionsbehörde, geführt von den hohen Priestern und den Sadduzäern, wenn Menschen ein religiöses Anliegen verfolgen, aber zugleich Jesus und seine Wahrheit ablehnen und die Zuverlässigkeit und Autorität seines Wortes ablehnen, dann bedrängen sie die bibeltreuen Christen oftmals hartnäckiger als die offenen Gottesleugner. Gerade wenn sie ein religiöses Anliegen haben, weil sie sich dann besonders auch von uns in Frage gestellt sehen. Was? Ihr meint, wir seien nicht richtig? Typisch. Die frommen Gegner der Gemeinde sind in der Regel härter als die offenen Ungläubigen. Das darf uns nicht wundern. War schon bei Paulus so. Wer sich als religiöser Mensch sieht, aber in der Sache, in seinen Überzeugungen längst auf der Seite der Welt steht, dem ist die Gemeinde Jesu oftmals ein besonderer Dorn im Auge. Und manchmal kommen die härtesten Widerstände gegen bibeltreue Christen von Pastoren. Wenn Christen sich dafür einsetzen, dass Gott die Welt wirklich so geschaffen hat, wie es die ersten Kapitel sagen. Wenn Christen sich dafür einsetzen, dass Jesus der einzige Weg zur Rettung ist und die anderen Religionen eben nicht in den Himmel führen. Wenn Christen es wagen, sich dafür einzusetzen, tja, dass bestimmte feministische Bestrebungen der Bibel widersprechen und dass auch Frauen nicht Gemeinden leiten sollen. Die härtesten Widerstände dagegen kommen oftmals von Theologen oder von bibelkritischen Pastoren oder von Kirchentagsrednern oder von sogenannten Bischöfen. Das war bei Paulus nicht anders. Die härtesten Widerstände hat er von Seiten der Religiösen erfahren und manchmal sehr gemein. Das ist also das zweite Muster, wie die Welt den Christen begegnet. Teilweise fair, teilweise gemein. Und dann sehen wir hier ein drittes Verhaltensmuster. Teilweise fragend. Schauen Sie, Vers 24. Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Jesus. Und in Vers 26 am Ende wird nochmal gesagt, er ließ ihn öfter kommen, auch wegen des Geldes, aber eben nur auch wegen des Geldes, auf das er hoffte. Manche Ausleger sehen in diesem Gesprächswunsch nur einen Vorwand. Und sie nehmen das Interesse des Felix nicht ernst und sagen, na ja, das war nur vorgeschoben. Aber bitte, das sagt der Text nicht. Und ich denke, das ist eine Gefahr, dass wir als Gemeinde, als Christen, dass wir der Welt, dass wir unseren ungläubigen Zeitgenossen von vornherein keine ernsten Fragen zutrauen. Geht uns das nicht oftmals so? Dass wir sie von vornherein abschreiben und sagen, die wollen ja doch nicht. Ist alles nur vorgeschoben. Aber hier gibt es einige Hinweise, dass bei Felix mehr da war. Sehen Sie, Vers 22, der hatte schon Vorinformationen. Er wusste recht gut, steht in Vers 22, um diese Lehre. Wörtlich steht da, um diesen Weg. Der christliche Glaube wird in der Apostelgeschichte immer wieder als der Weg bezeichnet. Der Weg mit Jesus. Der Weg des Glaubens. Der Weg des Lebens. Der Weg der Vergebung. Er wusste etwas von diesem Weg. Und hier in Vers 24 kommt er zusammen mit seiner Frau, die Jüdin war. Und die natürlich auch etwas gegenüber den Juden riskiert hat als Jüdin, dass sie diesen von den Juden verfolgten Paulus befragte. Das ist nicht alles nur vorgeschoben. Und in Vers 26 lesen wir, dass er weitere Gespräche will. Und dann steht hier in Vers 26 am Anfang, da ist jedes Wort wirklich wichtig. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm Geld gegeben wird. Damit macht Lukas deutlich, das war nicht sein einziges Motiv. Da steht im Griechischen eigentlich wörtlich, wenn man das übersetzt, zugleich. Also er wollte die Informationen und zugleich spielten da eben auch diese finanziellen Hoffnungen mit. Aber das war nicht sein einziges und nicht sein eigentliches Motiv. Zwei Seelen wohnten nach in seiner Brust. Teilweise war er wirklich fragend. Liebe Leute, lasst uns das ernst nehmen. Lasst uns damit rechnen, dass unsere Zeitgenossen, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Kommilitonen, unsere Nachbarn, vielleicht unsere Familienangehörigen, dass sie möglicherweise wirklich fragen. Lasst uns das nicht vorzeitig einfach so beiseite schieben, die kapieren es ja doch nicht. Lasst uns dafür beten, dass ihre Fragen immer ernster und ehrlicher werden. Dass sie so fragen, dass sie wirklich nach Antworten suchen. Schiebt das nicht weg. Gemeinde, bitte schiebt die Welt nicht weg. Und dann ein letztes Muster, wie die Welt den Christen begegnet. ganz kurz, teilweise unsicher. Ja, diese Unsicherheit, diese Hilflosigkeit des Felix, die wird so deutlich vor der Ruhe und der Gewissheit des Paulus. Wir werden das nächsten Sonntag sehen, wie Paulus aufgetreten ist. Und vor diesem Gegenpol, da wird die Unsicherheit des Felix, der doch mit solcher Macht ausgestattet war, nur noch so viel deutlicher. Schauen Sie im Vers 25, dieses Zaudern. Paulus erzählt ihm dann etwas von der Wahrheit des Gerichtes Gottes. Sehen wir nächstes Mal genauer noch. Und dann heißt es hier am Ende von Vers 25, es erschrak Felix. Da schlägt noch ein Rest von Gewissen aus bei dem Mann. Und dann sagt er, ja, für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Der Boden wird ihm zu heiß. Sehen Sie diese ganze Unsicherheit, die diesen Mann hier bewegt. Er ist ausgestattet mit großer Macht und doch in seinem Gewissen zutiefst beunruhigt. Und er zieht die Sache hin und er kann sich nicht zu einer Entscheidung durchringen, wie wir es dann in Vers 27 am Ende nochmal sehen. Und er überlässt diese heiße Kartoffel einfach seinem Nachfolger als Erbe seiner Amtszeit. Ungelöst, voller Unsicherheit. Auch das ist die Welt. John MacArthur hat zu diesem Text geschrieben, er sagt, diese Verse zeigen uns eines der tragischsten Beispiele für eine verpasste Gelegenheit. Felix hatte das Vorrecht, viel Zeit mit Paulus zu verbringen. Aber traurigerweise ließ er die Gelegenheit vorübergehen und wir haben keine Hinweise dafür, dass er am Ende doch noch den Weg zur Rettung fand. Die Bibel zeigt uns viele Fälle verpasster Gelegenheiten, was die Errettung angeht. Und dieser Felix ist ein tragisches Beispiel, einer solchen verpassten Gelegenheit. Und darum ist es für uns als Gemeinde, das will ich zum Schluss nochmal sagen, wichtig, liebe Leute, dass wir die Welt, dass wir die Menschen, die noch draußen vor der Pforte stehen, dass wir diese Menschen nicht mit Verachtung betrachten und nicht mit Resignation, sondern mit aufrichtigem Mitleid, mit echtem Mitleid. Denn das war der Blick unseres Herrn. Der Herr Jesus hat es mal so wunderbar gesagt in Matthäus 9, Vers 36. Da sieht er die Volksmenge. Und dann heißt es von dem Herrn Jesus, und als er das Volk sah, Matthäus 9, Vers 36, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Es jammerte ihn, es tat ihm in der Seele weh. Wie blickst du auf die Welt? Blickst du auf die Welt mit dem Blick, den der Jesus uns in Lukas 15 in diesem Gleichnis von dem verlorenen Schaf schenken will? 99 sicher in der Hürde und eins verloren. Und der Hirte macht sich auf und sucht und ruft und hört nicht auf, bis er das Schaf gefunden hat. Das ist der Blick des Mitleidenden, der Blick dessen, den die Verirrung der Schafe ans Herz rührt. Und ich bin überzeugt, das war auch der Blick, mit dem Paulus den Felix angesehen hat. Wir werden das nächsten Sonntag nochmal genau studieren. Der Paulus hat in dem Felix, obwohl der für ihn persönlich eine Bedrohung war, er hat in dem Felix nicht nur den machtgierigen Hardliner gesehen, nicht nur den überforderten Führungsgouverneur dort, nein, er hat in ihm diesen hilflosen, unsicheren Heiden gesehen, der Jesus braucht. Und darum kann Paulus uns ein gutes Beispiel dafür geben, wie wir als Gemeinde, als Christen dieser Welt begegnen sollen. Das ist ja nicht einfach nur die Welt als Abstraktum, die Welt. Liebe Leute, das sind immer einzelne, konkrete Menschen. Das ist der Nachbar, der Ihnen morgen wieder aus der Tür gegenüber im Flur entgegentreten wird. Das ist der Lehrer, der morgen wieder an der Tafel stehen wird. Das ist die Bäckersfrau, die Ihnen ihre Brötchen verkauft. Das ist vielleicht Ihr Großvater, über den Sie sich manchmal ärgern. Das sind irgendwelche Arbeitskollegen, die sie eigentlich überhaupt nicht verstehen können. Das ist die Welt. Und wir werden am kommenden Sonntag sehen, wie Paulus erst eine beeindruckende Rede hält und dann noch ein Sechs-Augen-Gespräch führt mit Felix und seiner Frau Drusilla. Halten wir das für heute erstmal fest. Wir haben diese Grundmuster gesehen, wie die Welt uns Christen begegnet. Teilweise fair, teilweise gemein, auch gemeingefährlich. teilweise fragend und teilweise ganz unsicher und hilflos. Manches davon werden wir ab morgen wieder erleben, manches vielleicht schon heute Nachmittag. Lassen Sie uns dafür beten, dass wir nicht eine anonyme Masse sehen, wenn wir an Welt denken, sondern diese einzelnen Menschen. Und lassen Sie uns dafür beten, dass unser Herr Jesus Christus unsere Augen öffnet für diese Menschen. Und dass er uns ein liebevolles Herz schenkt für diese Menschen. Damit die Welt, wenn sie uns begegnet, eben nicht nur uns begegnet, sondern vor allem unserem Herrn. Denn den braucht sie mehr als alles andere. Und wir sollten ganz neu dankbar dafür sein, dass wir ihn haben dürfen, dass er uns hat und dass unser Leben bei ihm sicher und geborgen sein darf. Amen.